Foi o grupo ali.
Svom Bala Bala Balkan. Balava un polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Krsto Lazarević und Daniel Majić.
Krsto, wusstest du eigentlich, dass König Tomislav von den Kroaten auf meinem Feld gekrönt wurde?
In Duvno?
In Tomislavgrad.
Du meinst Duvno. Die Stadt
sprich doch, aus. Tomislavgrad, sag's doch einfach einmal.
Ich kenne keine Stadt mit diesem Namen.
Ach, Banause. Der erste König der Kroaten wurde auf meinem Feld gekrönt, das ist ganz, ganz sicher.
Wann war denn das so?
925 nach Christus. Ich habe das Gefühl, du redest nicht besonders gerne darüber, dass wir Kroaten das als erste einen eigenen Staat auf dem Balkan hatten.
Nur damit ich das richtig verstehe, du beziehst deine Nationalidentität aus einem König, den keiner kennt und der im 10. Jahrhundert auf irgendeinem kleinen Feld im Nichts.
Du musst einfach einsehen, wir waren als Erste da. Also wir hatten da schon ein eigenes Königreich, da saßt ihr noch auf den Bäumen.
Ganz in Serbien, weißt du? Da saßen die Leute auf den Bäumen und in Bosnien auch. Und die Leute aus dem alten Kroatien sind dieselben Kroaten wie heute.
1:1, alles mal vorfahren, klaro. Durchgängig.
Da gab es keine Völkerwanderung, keine Vermischung.
Nein, also bis Danke Merkel war das alles hier. Ihr seht, heute geht's um Geschichte und wie ihr merkt, haben Christo und ich Ahnung. Also ich schon und er, naja. Weil man nie genug Ahnung haben kann und weil wir letztes Mal eine Frauensendung hatten, sind wir heute zu dritt, nämlich die geballte Manpower. Ralf, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo. Erstmal Glückwunsch, so viel Wissen von einem Kroaten, großartig. Echt, Karl Tomislav, das Allerwichtigste, größter König aller Zeiten. Ja, mein Name ist Ralf und ich bin heute hier, um euch ein bisschen Fact zu checken. Ich komme vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast und ich mache dort Geschichte-Zeug und habe mir gedacht, ich komme jetzt mal her und verlabere mit euch ein bisschen über Balkangeschichte, weil es gibt einfach nichts Schöneres, als über 1000 Jahre alte Sachen zu reden, die nie passiert sind wahrscheinlich.
Ralf, warte unter uns, dein Nachname ist Grabuschnik. Ich rieche doch, dass das so ein Jugo-Ding ist, das eingedeutscht wurde.
Ja, die Eindeutschung ist echt unglücklich. Also irgendwie so ist ja mit S-C-H-N-I-G, das ist ja furchtbar. Ja, das ist so ein klassisch slowenischer Name.
Aha.
Aber ich habe mir dann...
Das erklärt
noch ein Kärntner Slowenisch.
Ja, jeder Kärntner ist ein Slowenin.
Das erklärt vor allen Dingen deine Einstellung gegenüber kroatischer Geschichte, mein Lieber.
Wir reden seit 3 Minuten und kriegen schon wütende Nachrichten von Kärntnern und Kroaten. Sehr gut.
Ja, gut. Also ja, die Kärntner, die wenigsten können dort schreiben. Also das dürfte gar nicht so ein Problem sein. Und ich würde jetzt ja behaupten, ich hätte jetzt irgendwie so ein slowenisches Nationalbild, aber mir fällt da zur Geschichte auch überhaupt nichts ein in Slowenien. Also damit jetzt groß den Kroaten zu kontern, wird auch schwierig. Also ja, aber hier Karantanien, hier Kärnten, das erste slawische Fürstentum überhaupt. Ja, hier,
Für slowenische Geschichte reicht auch ein lustiges Taschenbuch. Also
ja, hauptsächlich viele Bilder von Bergen und Seen und dann passt es schon.
Okay, wir sind eingestiegen. Wie ihr seht, es geht um ein Thema, das durchaus zur Polemik einlädt. Heute geht's was geht's eigentlich? Um Geschichtsmythen geht's und davon hat das Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens so einiges zu bieten, oder?
Ja, es ist nicht übel. Also, ich meine, in der serbischen Geschichte bezieht man sich ganz stark auf Leuten, von denen man nicht weiß, ob sie überhaupt existiert haben. Das ist echt geil. Es gibt da zum Beispiel eine Person, Miloš Obilić, die wohl 1389 bei der Schlacht auf dem Amselfeld den osmanischen Sultan Mehmed I. umgebracht hat. Bei dem Typen wissen wir gar nicht, ob der existiert hat. Aber er ist total zentral in der serbischen Geschichtsschreibung. Und wir waren mal 2014 auf dem Feld und haben eine Reportage gemacht, sowohl für deutschsprachige Medien als auch für die bosnische BH Dani, das Magazin. Ey, und die Überschrift, die Redaktion ausgesucht hat, war, es ist gar nicht klar, ob Miloš Obilić Albaner oder Serbe war.
Oh.
Ja, es gab ein paar Serben. Ey, könnt ihr euch ja vorstellen, dass ein paar Leute hart ausgerastet sind. Aber nein, wir haben natürlich mit kompetenten Historikern gesprochen, die halt nicht nationalistisch drauf sind. Und die meinten auch so, naja, wir wissen eigentlich so gut wie nichts über den Typen. Und es ist eigentlich fast alles Nationalmythologie. Also wirklich gesicherte Quellen sind da sehr, sehr rar. Und ich glaube, gerade in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, wo man sich auf Ereignisse beruft, die mehrere hundert oder im Falle Mazedoniens 2.500 Jahre her sind, ist, glaube ich, sehr, sehr viel erfundene Geschichte. Und das Interessante ist halt, es ist erfundene Geschichte aus den vergangenen 30 Jahren. Ja. Nach dem Zerfall.
Sehr schön, Christo. Danke, danke, danke. Okay, Leute, ihr könnt jetzt wieder alle abschalten. Christo hat den Endmonolog einfach mal gerade an den Anfang verlegt. Sehr schön.
Ja, schön, dass alles geklärt wurde.
Okay, mach's gut, Ralf. Also wir sprechen uns
gut, dann. Gut, ja, tschüss.
Gut, also Christo hat uns gleich mal ein schönes Beispiel dafür gegeben, erfundene beziehungsweise Leute, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie so wirklich existiert haben. Das hat wirklich eine gewisse Tradition. Und da es ja auch um Sachen Nationalstolz geht und hier Christo und ich aufeinandertreffen und wir uns meistens durch die Gegend polemisieren, haben wir uns den Ralf dazu geholt. Ralf, erzähl uns doch bitte nochmal kurz dazu, warum du eigentlich Experte bist, warum du jetzt hier moderierend eingreifen kannst, wenn wir mal wieder zu viel Schwachsinn reden.
Ja, ich bin halt Historiker. Ob das genügen soll oder nicht, ist dann dem Hörer überlassen, der Hörerin. Aber ich habe mich da schon so in meinen Zeiten ein bisschen damit befasst, einfach nur, weil ich mir dann im Studium auch noch diese dumme Idee in mir herangereift ist, Balkangeschichte machen zu wollen. Und habe das halt dann so ein paar Jährchen mal gemacht. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich unbedingt mehr weiß als der durchschnittliche nationalbewusste Serbe. Aber war schon ein paar gute Beispiele. Ich will jetzt auch nicht zu sehr hier moderierend reingrätschen. Aber wenn ab und zu mal kann man ja dann versuchen, einen neutralen Blick drauf zu werfen, wobei wir werden, glaube ich, rausfinden, so richtig neutral ist auch schwer, weil sobald man neutral sein will am Balkan, merkt man, dass es eigentlich gar keine Quellen gibt.
Du, wir brauchen keinen Moderator, wir brauchen einen Mediator.
Einen
Weißt du was? Schiebt euch eure Neutralität sonst wohin. Das ist Balkan.
Hey. Österreich ist aufgebaut auf Neutralität, bitte. Hey, wir lügen uns hier seit 70 Jahren an, dass wir neutral werden.
Und das läuft so toll bei euch.
Es läuft so gut. Also es lief schon immer super bei uns. Also wir haben auch keine Probleme.
Also wenn Putin auf der Hochzeit der Außenministerin tanzt, dann ist das ja wohl Neutralität.
Der war privater. Privat eingeladen. Ich weiß nicht, was du schon wieder tust.
Okay, ich sehe schon. Es kann eine ganz schön lange Sendung werden. Und bevor sie jetzt zu lang wird, Christo, gehen wir beide doch erstmal in unseren Newsflash.
Deutschland, der Podcast Neues vom Balla Balla Balkan hat sein erstes Ziel erreicht und 250 Euro eingenommen. Wir sind inzwischen sogar schon bei 265 Euro und wollen uns bei euch dafür herzlichst bedanken. Und Daniel und ich haben uns entschieden, wenn wir auf 500 Euro kommen sollten, dann kriegt ihr in Zukunft 2 Folgen pro Monat.
Da reden wir nochmal drüber. Nein, wir machen auf jeden Fall, wir überlegen uns vielleicht noch ein zweites Format. Also nicht nur vielleicht, sondern das wäre unser Ziel, uns ein zweites Format zu überlegen. Genaueres müssten wir uns noch ausdenken. Ja, aber es wären dann tatsächlich 2 Folgen pro Monat. Wenn auch nicht vielleicht ganz in der Länge, wie die normalen Folgen. Nachdem wir das gemacht haben, sagen wir noch, ihr findet uns bei Steady, ihr findet uns bei Twitter und bei Facebook mit allen Informationen dazu, wie ihr uns unterstützen könnt. Und demnächst haben wir dann hoffentlich auch ein Konto für die Leute, die sich bei dem ganzen Zeug nicht anmelden wollen. Und wo wir jetzt damit durch sind, Christo, fang endlich an mit den Nachrichten.
Bosnien-Herzegowina. Am 8. September soll die erste Gay Pride in Bosnien-Herzegowina stattfinden. Es ist neben der Republik Nordmazedonien der einzige Nachfolgestaat Jugoslawiens, in dem noch kein CSD stattgefunden hat. Nach der Ankündigung kam es sofort zu homofeindlichen Hasstiraden von Imamen, Politikern und Polizeischülern, die auf Facebook abstimmen ließen, also die Polizeischüler, ob man die Demonstranten beschützen oder festnehmen soll. Am Ende war eine knappe Mehrheit dafür, sie zu beschützen. Eine junge Aktivistin, die mit ihrer Freundin ein Händchen hielt, wurde im Zentrum Sarajevos von einem Mann ins Gesicht geschlagen, weil dieser sich nach eigenen Angaben in seinen religiösen Gefühlen verletzt fühlte. Die Veranstalter betonen hingegen, dass es neben diesen Vorfällen auch großen Rückhalt in der Bevölkerung gibt und sie fest damit rechnen, dass die Pride am 8. September stattfinden wird.
Kroatien. 2 Geheimdienstskandale erschüttern derzeit das Verhältnis der kroatischen Regierung zu den Nachbarländern Bosnien-Herzegowina und Slowenien. Das bosnische Investigativportal Journal hatte Mitte März berichtet, dass der kroatische Geheimdienst SOA versucht haben soll,
über einen Mittelsmann Waffen in Moscheen in Bosnien-Herzegowina zu verstecken, um diese angeblichen Waffendepots danach aufzudecken und militanten Islamisten in die Schuhe schieben zu können. Ziel der Aktion sei es unter anderem gewesen, Beweise für die von der kroatischen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic erst vor wenigen Monaten wieder vorgebrachten Vorwürfe, Bosnien sei ein Hort des Islamismus, zu fabrizieren. Während der bosnische Sicherheitsminister die Recherchen von Journal bestätigte, bestreitet die SOA die Vorfälle. Die Vorwürfe aus Bosnien waren noch nicht verklungen, da zeichnete sich bereits der nächste Skandal ab, diesmal im Zusammenhang mit dem nördlichen Nachbarn Slowenien. Und wie nicht anders zu erwarten, geht es einmal mehr um die zwischen beiden Ländern umstrittene Bucht von Piran. Wir erinnern uns, 2015 war eine Tonaufzeichnung eines Gesprächs zwischen einer slowenischen Diplomatin und einem Mitglied des Schiedsgerichts, das über die künftige Seegrenze zwischen Slowenien und Kroatien zu entscheiden hatte, aufgetaucht, das den Versuch der illegalen Einflussnahme Ljubljanas auf zumindest eben jenen Richter belegte. Als erstes hatte seinerzeit die kroatische Tageszeitung Večernji List über diesen Vorfall berichtet. Kroatien hatte sich daraufhin aus dem Schiedsgericht zurückgezogen und erkennt dessen Schiedsspruch von 2017 nicht an, auch wenn die Besetzung des Gerichts inzwischen geändert wurde. Der slowenische TV-Sender PopTV berichtet nun Anfang April, dass dieses Gespräch seinerzeit vom SOA mitgeschnitten und an die kroatischen Medien weitergeleitet wurde. Im Vorfeld, so berichtet PopTV, soll die kroatische Regierung versucht haben, über einen Mittelsmann die Ausstrahlung der entsprechenden Sendung bei PopTV zu verhindern. Dabei soll es sich um den Vertreter des österreichischen Medienhauses Styria in Kroatien, Ivan Toj, gehandelt haben. Dieser soll einen Geschäftspartner gebeten haben, bei PopTV zu intervenieren und dabei erklärt haben, im Auftrag der kroatischen Regierung zu handeln. Ein entsprechender Audiomitschnitt wurde ebenfalls von PopTV veröffentlicht. Wie der Sender außerdem andeutete, soll Kroatien ausländische Medien bespitzeln. Der Sender habe die geplante Berichterstattung über die Abhöraffäre bis zuletzt geheim gehalten. Nur zwei Journalisten hätten davon gewusst.
Russland. Die Soziologieprofessorin, Politikerin und Witwe des früheren serbischen Präsidenten Slobodan Milošević, Mirjana Marković, ist im Alter von 76 Jahren in Russland gestorben. Sie lebte seit 2003 in Moskau, weil sie von der serbischen Polizei gesucht wurde. Ihr Name wird mit mehreren politischen Morden in Verbindung gebracht. Ihr Spitzname im ehemaligen Jugoslawien lautet Lady Macbeth. Zu Lebzeiten war sie Professorin für Soziologie, überzeugt Feministin und Gründerin der sogenannten Vereinigten Jugoslawischen Linken. Und sie ist der lebende Beweis dafür, dass auch linke marxistische Feministin sehr, sehr schlechte Menschen sein können.
Bosnien. Milorad Dodik leugnet öffentlich den Völkermord in Srebrenica. Das serbische Mitglied des Staatspräsidiums von Bosnien-Herzegowina und zugleich langjähriger Regierungschef der Republika Srpska erklärte vor wenigen Tagen in Banja Luka öffentlich, dass es sich bei dem Massaker von Srebrenica, bei dem Schätzungen zufolge im Sommer 1995 mehr als 8000 unbewaffnete muslimische Männer und Jungen von serbischen Truppen erschossen wurden, um, Zitat, einen fabrizierten Mythos handle. Den Bosniaken fehle so ein Mythos, verkündete Dodik, dementsprechend versuchten sie aus Srebrenica so einen zu machen. Wohlgemerkt im Verbund mit westlichen Politikern und Medien. Dodik gab diese Einschätzung während einer Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung einer, in Gänsefüßchen, internationalen Wissenschaftskonferenz mit dem Titel Srebrenica – Wahrheit und Manipulation zum Besten. Die zweitägige Konferenz selbst übrigens kam auch zu dem Schluss, dass das Massaker von Srebrenica von ausländischen Geheimdiensten gezielt erdacht worden sei, um, zitiere ich, die anschließenden Bombardements serbischer Ziele in Bosnien zu rechtfertigen. Alles mit dem Ziel der langfristigen Vernichtung des serbischen Volkes in Bosnien und Herzegowina. Und das war's dann mit unserem Newsflash. Es begab sich im Jahr 925, zu Füßen des Berges Lieb, im Tal von Duvnov, dass das Kroatentum zueinander fand. Die Kroaten ihren ersten König krönten, König Tomislav. Auf diesem Feld, das zufällig mir gehörte, beziehungsweise nur noch ein kleiner Teil, nachdem mein Vater alles aufgeteilt hat.
Auf diesem Feld. Willst du mir sagen, das Feld, auf dem König Tomislav gekrönt wurde, gehörte deinem Vater?
König Kroaten, König Tomislav.
Ja, also der Quadratmeter, der
925 gekrönt.
Aber wirklich auf dem Feld deines Vaters.
Was hat Serbien da eigentlich gemacht, wenn ich mal fragen darf? Wir hatten schon einen König, da habt ihr noch, was weiß ich, Turnübungen auf dem Peloponnes veranstaltet oder was weiß ich wo.
Sind jetzt plötzlich die Serben auch Makedonier? Warum machen die Turnübungen am Peloponnes?
Keine Ahnung, Hauptsache sie sind weit weg.
Ich glaube, die Serben sind das einzige Völkchen in der Region, das noch nicht behauptet hat, dass sie keine Slaven sind.
Ja, stimmt, also die Kroaten sind ja echt gut darin. die behaupten ja teilweise immer noch, ich weiß nicht, wird das immer noch gesagt, dass die Kroaten eigentlich ja Illyrer wären?
Naja, die Ustascher haben gesagt, dass sie von den Goten abstammen. Aber können wir jetzt mal, also jetzt haben wir das Stichwort, ein anderes Stichwort. Also jetzt mal ganz ernsthaft, 925 König Tomislav. Ja, es ist so das Datum, an dem es das Königreich Kroatien in der offiziellen Geschichtsschreibung beginnt. Die Frage ist, wo kamen die Deppen eigentlich her?
Ja, die Frage wird dann auch mal sein, was heißt denn eigentlich König von Kroatien? Da kommen wir vielleicht nachher mal hin. Ja, die wo kamen die denn her, ist ja eh schon mal ganz gut, weil heute wird ja gerade in extrem rechten Kreisen dann gern mal gesagt, mit den Slawen haben die Kroaten ja gar nichts zu tun und so, ne? Und in Wirklichkeit können wir ja über keines der Länder heute wirklich reden, wenn wir nicht irgendwie kurz über die Völkerwanderung auch mal reden. Weil ich weiß, dass das mag noch nicht überall angekommen sein, aber die Slawen waren ja nicht immer da am Balkan, ne? Also.
Nee, ist in Ordnung. Es gab eine Zeit, da war der Balkan durchaus zivilisiert. Ist halt ein bisschen länger her.
Ja, als die Römer noch geherrscht haben.
So zivilisiert waren die dann auch nicht in den Provinzen.
Du, ich glaube, 40 römische Kaiser kamen aus dem Gebiet des heutigen Serbiens, ja?
Wer hat dir denn das erzählt?
Irgendjemand in Serbien. Nein, also in Nisch kannst du ja die römischen Ruinen begutachten und da hieß es waren einige.
Ja, jetzt kommen wir auch abzulenken. Wir waren dabei gerade, wie kamen die Slawen dahin? Du musst jetzt nicht gleich wieder irgendwie, jetzt erzählt er dir, der erste serbische Kaiser hieß Konstantin. Ich glaube, es geht los, ey.
Ja, vor allem kamen die aus Sremska Mitrovica, also da waren ja echt viele, aber ja, ich glaube, da gibt's aber auch nichts mehr davon zu sehen. Ne? Ja, aber die Slawen, die kamen ja wirklich erst so im 6. Jahrhundert oder so, ne? Also hier in den späten 500er Jahren. Und da davor war ja eigentlich, ja gut, Zivilisation ist immer so ein starkes Wort, aber da gab's schon so ein bisschen was, ne, am Balkan. Da waren die Makedonier. Da waren die Römer unterwegs, da waren dann ja auch die Griechen, die Oströmer, da ging schon einiges. Aber als das alles da so umging, da gab es keine Serben und keine Kroaten weit und breit. Das kam ja wirklich erst noch einiges später. Und da brauchen wir vor dem 6. Jahrhundert gar nicht hinschauen. Und die Slawen, das ist ja noch viel schlimmer, die kamen ja so eigentlich mit als Letztes so auf der Balkanhalbinsel an. Ne? Also die kamen ja eher so vom Norden her und die ganzen anderen slawischen Gebiete, da waren die ja schon früher. Und sind dann irgendwie mal dahin und haben dann halt offensichtlich recht bald mal angefangen, sich König zu nennen. 925 zumindest. Und ja, was da wirklich dran ist, ist jetzt so eine Frage. Und vor allem, wie staatähnlich das damals zugegangen ist, will ich auch immer ernsthaft bezweifeln. Na, aber gut, zumindest den Namen so Kroaten und Kroatenkönig, da gibt's zumindest so ein paar Quellen dazu. Ist ja schon mal ganz nett. Das heißt, zumindest haben sie nicht den Namen erfunden.
Aber wo kommen wir denn eigentlich her? Aus der Ukraine?
Da ging, glaube ich, so die Hauptbewegung los. Jetzt habe ich gar nicht so genau im Kopf. Und das ist dann halt so nordöstlich. Ja.
Und da war es zu kalt.
Da war es offensichtlich zu kalt, aber das haben die Russen bis heute nicht eingesehen. Wo man wirklich herkommt, das ist ja so eine unglaublich blöde Diskussion. Ne? Also das in Ungarn wird es ja immer noch diskutiert, ne? Wo genau die Ungarn jetzt herkamen, irgendwo hinterm Ural. Das war wohl auch bei den Slawen irgendwann mal so wahrscheinlich, dass die irgendwo da aus den Steppen kamen.
Ja, dann da wären wir schon beim ersten Geschichtsmythos bezüglich Kroatien. Wusstet ihr denn nicht, dass wir Kroaten eigentlich Iraner sind?
Oh Gott. Ist es heute gut, Iraner zu sein? Ich werde doch so im internationalen
Ranking. Wir sind immer ein Arier, ja? Nee, jetzt also mal ganz ernsthaft, ich erkläre das jetzt mal. Ein Teil dieses Podcasts wird sich darum drehen, was die Rechte eigentlich sozusagen aus diesen verschiedenen Geschichtsmythen macht. Aber tatsächlich ist eine der Erzählungen, dass die Kroaten tatsächlich auf ein iranisches Volk zurückgehen würden. Was gibt's denn da zu stören? Hör doch erst mal zu!
Noch, Entschuldigung, nee.
Ja, also die Vorstellung da, die ist dann wirklich jetzt wortwörtlich so verbreitet, ist, dass sozusagen eine Wanderbewegung von einem iranischen Volk, die es dann noch ernster nehmen, gehen da auf das antike Staatsgebilde von Uruatu zurück. Ja. Der einzig wahre Kern daran ist eben die Selbstbezeichnung der Kroaten, die ist tatsächlich wohl vom Stamm her nicht wirklich slawisch, nämlich Hrvati. Das ist eine, sagen wir mal so, für slawischen Sprachen merkwürdige Form. Und teilweise gibt's wohl die Vermutung, dass es tatsächlich zumindest diese Eigenbezeichnung irgendwie aus einer iranischen Sprache stammen könnte. Was natürlich aber nicht heißt, dass sich da irgendwann mal ein ganzes Völkchen aus dem Iran auf dem Weg rund ums Schwarze Meer gemacht hat, um dann letztlich am Mittelmeer zu landen. Aber es gibt eine ganze Menge rechte Kroaten, die das immer noch behaupten. Auch weil es natürlich so schön ist, dass man dann irgendwie sagen kann, wir sind ja nicht mit den Serben verwandt.
Ja, ich glaube, darum geht's in erster Linie. Ne? Wobei, es gibt ja schon so ein Beispiel, ne? Bulgarien ist ja auch so, da ist ja tatsächlich so die alte Führungsschicht, das war ja so ein Turkvolk. Ne?
Genau.
Und die sind da dann irgendwie aufgetaucht und
fanden halt einen Haufen Slaven vor und haben dann halt auch selbst angefangen, Slawisch zu reden. Und so kann es ja vielleicht beim Namen bei den Kroaten auch passiert sein, irgendwann mal in frühester Zeit. Das ist halt, ich glaube, das ist schon so das Grundproblem, was wir heute öfter hören werden. Man kann halt echt viel behaupten, wenn niemand irgendwas niedergeschrieben hat.
Wohl wahr.
Mhm. Diese Mythen sind ja überall in der Region verbreitet. Also in Mazedonien gibt es ja wirklich Menschen, die allen Ernstes der Auffassung sind, dass die heutigen Nordmazedonier von Alexander dem Großen abstammen, und dafür stellen sie dann riesengroße Statuen hin. Das Ding ist halt, dass das Gebiet des heutigen Mazedoniens so ein kleines Stück sich überschneidet mit dem Gebiet des antiken Mazedonien, allerdings nicht mit der Ecke, aus der Alexander der Große kommt. Und dass die meisten wahrscheinlich keine direkten Nachfahren Alexander des Großen sind, was manche mazedonische Nationalisten aber nicht gerne hören. Und es gibt auch in Bosnien-Herzegowina, das ist jetzt nicht mehr so weit verbreitet, aber eine Zeit lang war es auch in vom den Bogomilen zu sprechen, die es auch tatsächlich gab, als eine Art, ja, vorchristliche Religionsgemeinschaft.
Entschuldige bitte, die sind keine vorchristliche Religionsgemeinschaft.
Die waren schon Christen,
das war eine christliche
Sekte. Ach so, es waren Christen, aber... Ja, genau,
Serbische Geschichtsschreibung in Bosnien, ne?
Ja, interessant, oder? Nein, aber dass die Bogomilen quasi die Vorfahren der heutigen Bosniaken, der bosnischen Muslime sind, und dann wird dann halt behauptet, dass es viele Parallelen zwischen den Bogomilen und dem Islam gab, um sich halt schon aus dem 13. Jahrhundert, also auch bevor die Osmanen kamen, von Serben und Kroaten abgrenzen zu können. Also dieses Bedürfnis, sich möglichst früh in der Geschichte voneinander abzugrenzen, unter Menschen, die alle so ziemlich dieselbe Sprache sprechen, das ist ja oft das Bedürfnis dieser Geschichtsmythen.
Ja, da sprichst du was an, aber Ralf, kommen wir doch gerade nochmal zurück. Du hast ja schon einen Punkt angesprochen. Also ich meine, nur nochmal für das Verständnis für die Leute, die wirklich keine Ahnung haben, was da eigentlich so geschichtsmäßig erzählt wird. Es gab wohl tatsächlich irgendeine Form von organisierter, mehr oder minder organisierter Herrschaft, die Anfang des 10. Jahrhunderts den Anspruch erhob, irgendwie Königreich der Kroaten zu sein. Was daraus konstruiert wird, das hatten wir ja schon, ist auch irgendwie eine Kontinuität von Herrschaft, mit der natürlich dann auch sozusagen die territorialen Ansprüche in der Gegenwart verbunden sind, und auch eine Kontinuität von, ja, wie soll man sagen, von Ethnie. Du als Historiker, was sagst du denn zu solchen Geschichten?
Ja, ich glaube, das wird ein ganz großes Thema. Die Kontinuität ist halt vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Es ist halt echt, selbst wenn es irgendwie so wäre, was nicht der Fall ist, dass in irgendeinem dieser Länder es irgendwie eine ethnische im Sinne von genetische Kontinuität geben würde. Selbst dann, was würde das groß bedeuten? Also ist vollkommen irrelevant. Und gerade im Beispiel Kroatien ist ja da ein recht deutliches, weil Kroatien halt extrem kurz nur als eigenständiger Staat existiert hat im Mittelalter. Da gab es dann wohl so vielleicht, weiß ich nicht, 100, 200 Jahre vor Tomislav gab es da die ersten kleinen Fürstentümer so, ne? Und die haben sich dann halt unter ihm vereinigt, aber dann, wann 925 war es, ne? 1102 war die Sache auch schon wieder vorbei und Kroatien war bis 1918 de facto Teil Ungarns, ne? Also, wo soll man jetzt da groß eine Kontinuität herziehen? Danach gab es dann irgendwelche Bans und Ban Jelacic und wen auch immer. Die waren alle mehr oder weniger eingesetzt oder zumindest halt aus den gleichen Adelsfamilien dann, hatten mit Tomislav überhaupt nichts zu tun. Und von dem her ist es natürlich vollkommen konstruiert. Und ich glaube, das ist in Kroatien auch was relativ Neues. Also in Serbien kann man ja echt noch ein bisschen diskutieren, dass ganz vieles von diesen Vorstellungen aus dem 19. Jahrhundert kommt. Aber diese Tomislav-Verehrung, die ist echt ein bisschen jünger als das, kommt mir vor. Also da hat man vor dem 20. Jahrhundert nicht wirklich drüber geredet in Kroatien, oder?
Naja, auch Ende des 19. Jahrhunderts gab's das dann, ja, sozusagen im Abgesang auf die illyrische Bewegung, also auf diese erste panjugoslawische Bewegung hin, wo sich dann doch ein explizit kroatischer Nationalismus ausgeblickt hat. Da gibt es dann schon diese diese Gemälde von der Krönung von König Tomislav und so etwas.
Haben die ja schon angefangen.
Ja, ja, aber auch ein bisschen später als die Serben. Aber worum es mir auch geht, vielleicht kannst du uns auch nochmal erläutern, da gibt's, glaube ich, also bei den Rechten, wenn man sich das vorstellt, dann die stellen sich, glaube ich, vor, dass dieser König Tomislav dann tatsächlich sozusagen ein erstes Staatsgebilde auch im modernen Sinne, ja, irgendwie etabliert hat. So wenig wir drüber wissen, was wissen wir denn eigentlich über diese komischen Staaten in Klammern, die da auf dem Balkan so existiert haben im 10. bis 12. Jahrhundert?
Ja, so ganz genau kann man es ja wirklich nicht sagen, aber jetzt ganz generell, also wenn man sich die Zeit anschaut, nicht nur am Balkan, sondern ja in ganz Europa, mit Ausnahme des Byzantinischen Reichs von mir, gab es keine Staaten, die in irgendeiner Form modern waren oder auch nur in irgendeiner Form zentralisiert waren. Es war nicht viel mehr, als dass halt dann irgendein Typ daherkommen ist, in dem Fall Herr Tomislav. Der kam ja aus einem der Adelsgeschlechter, es gab da vorher zwei so kroatische, in Anführungszeichen, Staaten. Und der hat halt geschafft, eine notwendige Zahl an irgendwelchen lokalen Clanführern, die da irgendwo in den Hügeln Bosniens ihr Unwesen getrieben haben, zu einer mehr oder weniger Zusammenarbeit, mehr oder weniger Unterwerfung zu bewegen. Und damit hört das Ganze auch schon auf. Also es gab kein echtes Staatsgebiet, es gab keine echten Grenzen, die Herrschaft war komplett auf Personen bezogen. Also man hatte halt die Herrschaft über Menschen und das immer nur so durch Mittelsmänner, durch wieder irgendwelche anderen, ob es jetzt Adlige waren oder halt irgendwelche Clanführer. Und also ein bisschen so, wie es in Albanien heute noch ist, ne? Und wirklich, das ist ja kein Staat, also nicht im heutigen Sinn, deswegen ist es auch ein schlechtes Vorbild für einen modernen Nationalstaat, wie die Kroaten es gern sehen würden, weil natürlich das damals was ganz anderes ist. Und vor allem irgendjemand, der in dem Bereich gelebt hat, im 10. Jahrhundert, der in einem Bereich, der von Karl Tomislav als sein Reich angesehen wurde, dem kann das herzlich egal gewesen sein, wer sein König war. Das war vollkommen irrelevant. Also, es ist halt sowas, ja klar, Selbstbenennung, Königreich, cool. Aber das heißt halt jetzt echt nicht, dass es ein starker Staat gewesen wäre. War keiner. Hm.
So, willst du damit das Feld von Daniels Vater in den Dreck ziehen?
Ich glaube, das will er, der verkappte Slowene.
Ich bin mir sicher, dass gerade der Teil, der deinem Vater gehört, das ist sicher, wo der Krönungsstein oder sowas war. Das ist ganz toll. Nee, ich will da überhaupt nichts in den Dreck ziehen. Super.
Ich würde noch was zu König Tomislav sagen. Weißt du was? Ich habe überlegt, ob ich über den nicht irgendwie einen schönen Roman schreibe. Weißt du nämlich, was mir an dem am besten gefällt? Nee. Könntest du, was ist mit König Tomislav passiert?
Er ist gestorben irgendwann.
Ja, weiß man nicht. Das ist das Allerbeste an dem. 925 wird er laut einiger Quellen zumindest zum König gekrönt und 928 ist er einfach weg. Man weiß bis heute nicht, was mit König Tomislav eigentlich passiert ist.
Selbst der hatte keine Lust auf Kroatien.
Ich sagte, das ist nämlich meine Vermutung.
Er ist wahrscheinlich nach Deutschland gegangen, um zu arbeiten.
Er ist nach Stuttgart.
Hat einen Café aufgemacht. Das ist nämlich auch wirklich meine Vorstellung. Er hat so irgendwie 3 Jahre die Kroaten regiert und dann so, ach, fuck it. Echt so. Also, komm, echt. Macht doch keinen Sinn hier.
Café Dalmatia am Neckartor.
Der Name Dalmatien kommt übrigens von der alten Bezeichnung für Tomislav, würde ich nur mal gesagt haben.
Ja, wirklich?
Das ist wirklich wahr.
Nee.
Ja, das wusste ich nicht. Der römische Name für die Stadt, die da irgendwo gelebt hat, war Delminium. Nach die Hauptstadt der Delmaten. Das war der illyrische Stamm, der da gesiedelt hat. Und daraus wurde dann Dalmatien.
Ich weiß übrigens wirklich nicht, warum wurde die Stadt in Duvno umbenannt?
Wurde nie in Duvno umbenannt, das war einfach ihr Name über Jahrhunderte hinweg. Die alte illyrische Form wird gemutmaßt, war mal Dymno oder Dulmno, was wohl so viel hieß wie Weidewiese oder so etwas. Und daraus wurde Duvno. Im
nationalistischen Taumel hat man die Stadt dann erst in den 90ern umbenannt. Jetzt, okay, das
ist ja, die wurde erstmals umbenannt wurde sie in den 20ern, 1920ern. Damals auch noch mit dem Segen des serbischen Königshauses, also von Gesamtjugoslawien des Königshauses damals, ne? Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie dann doch wieder in Duvno umbenannt und dann im Taumel der 90er wieder in Tomislavgrad. Jeweils als Referenz an die angebliche Krönung von König Tomislavgrad da. Ich habe mal einen französischen Forscher gelesen, der hat die These vertreten, dass König Tomislav eigentlich irgendwo in der Nähe von Trier gekrönt wurde. Aber man weiß es nicht, man kann so viel behaupten.
Ja, woher, wie kommt er drauf? Ne? Also, wenn da nicht irgendjemand was ausgegraben hat, kann man das ja nicht wirklich sagen. Also.
And who the fuck cares eigentlich? Jetzt mal ernsthaft.
Ja, es ist vollkommen egal. Ja.
Sagt der Historiker.
Ja, manche Sachen sind einfach so scheiße.
Balkan, egal.
Ja. Warum ich auf dieser Erzählung über den frühen kroatischen Staat so beharre ist, das spielt doch eine ganz große Rolle sozusagen im Denken der kroatischen Rechten. Und wer unser Podcast hört, weiß, die hat leider einiges zu sagen. Und vieles davon ist halt irgendwie auch so die Mainstream-Auffassung von Geschichte. Und da gibt's noch ein paar andere Geschichten, die ich hier mal nur kurz anschneiden wollte. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja, dass die Serben überhaupt nicht in Bosnien wären, wenn es König Tomislav nicht gegeben hätte. Der Hintergrund ist, dass König Tomislav auch Krieg wohl gegen die Bulgaren geführt hat, relativ erfolgreich, und die serbischen Fürstentümer, die es zu dieser Zeit gab, wohl eher nicht erfolgreich. Und jetzt geht die Erzählung so, dass König Tomislav so großzügig war, vor den Bulgaren flüchtende Serben in Bosnien siedeln zu lassen. Da steckt dann die Idee dahinter, dass es mal irgendwann ein großzügiges Geschenk Kroatiens an die Serben gab, dass sie sich da vor 1000 Jahren ansiedeln durften und dass ihnen dann irgendwann schlecht gedankt wurde.
Das ist wirklich wahr, ne? Das sind Erzählungen, die kannst du dann heute in kroatischen Medien noch nachlesen. Die glauben das.
Das wird ja alleine von technischer Seite schon mal vollkommen unglaubwürdig. So, selbst wenn, es hat damals ziemlich sicher keinen Grenzposten der Kroaten gegeben, der irgendwie im Namen von König Tomislav die Leute reingelassen hat oder nicht, wenn es denn so gewesen wäre. Also die hätten sich da angesiedelt und fertig, ne?
Aber Ralf, zwischen König Tomislavs Verschwinden in 928, um in Deutschland ein Café zu öffnen, und der Schlacht auf dem Amselfeld in 1389, ist da eigentlich irgendwas passiert in der Region?
Ja, da ist schon ein bisschen was passiert. Also in Kroatien herzlich wenig. Wenn wir jetzt irgendwie nach Kroatien noch abschließen wollen, die sind da wirklich dann 75 Jahre, nee, stimmt nicht, 175 Jahre nach Tomislav. Also da gab's dann so ein paar Könige und dann aber sind die ausgestorben und ich weiß nicht mehr genau warum, aber irgendwie ging das dann so an die Ungarn. Oder zumindest haben die Ungarn dann gesagt, ja, unseres.
Wisst ihr, woran mich das jedes Mal erinnert, wenn das jemand erzählt, dass die Ungarn dann Kroatien übernommen haben? Habt ihr Trainspotting gesehen?
Ja, na klar.
Ja, da gibt's diese schöne Szene, wo die einen wo sie da diesen Ausflug irgendwie ins Highland machen und der eine dann drüber ablästert, wie degeneriert eigentlich wir Schotten sein müssten, wenn wir uns von so degenerierten Typen wie den Engländern erobert wurden. Irgendwie muss ich immer an diesen
Warte, Zitat, Dialog denken, Zitat.
Wenn ich das höre, ja?
Ich hab sogar noch, ich weiß nicht mehr im englischen Original, aber in der deutschen Fassung sagt er, manche hassen die Engländer, aber ich hasse sie nicht. Das sind ja nur Arschlöcher. Aber wir haben uns von Arschlöcher kolonialisieren lassen.
Ja.
Oh, ja. Okay, entschuldige, du warst gerade woanders.
Ja. Ja, also da parallel ist da schon einiges passiert dann danach, ne? Also so bis Amselfeld, da ging schon einiges los rund da am Balkan. Also ich glaube, es bringt jetzt nicht so viel, wenn wir so richtig tief in bulgarische Geschichte auch noch reingehen, aber die Bulgaren waren halt ja eigentlich schon mal so der wichtigste Staat für ganz lange Zeit erstmal, ne? Also dadurch, dass die Kroaten gegen die Bulgaren gekämpft haben, kann man sich ja schon mal vorstellen, wie groß das bulgarische Reich dann verhältnismäßig zu heute gewesen sein muss, ne? Allein von der Grenze her. Und im Prinzip hat sich das ja wirklich immer nur so hin und her entwickelt, ne? Ganz am Anfang waren da mal die Bulgaren mit ihrem ersten Reich und dann eben da, als Tomislav eben so unterwegs war, da gab es dann das zweite bulgarische Reich. Das war ja, also die waren beide ziemlich groß, das erste überhaupt. Also eine Zeit lang hat irgendwie Bulgarien ja alles von Budapest bis Kiew bis zum Peloponnes beherrscht. Das ist ja vollkommen irre. Aber da sieht man halt auch schon, was das für Zeiten waren und wie schnell sich so Sachen dann auch geändert haben. Weil da reichen dann irgendwie ein paar tausend besoffene Ungarn auf Pferden und alles ändert sich, ne? Also geht dann halt recht schnell.
Bist du sicher, dass sie betrunken waren?
Also, wenn ich mir vorstelle, so hier, wann war die Landnahme?
Zuverlässige Quellen bestätigen uns, dass die Ungarn besoffen in Osteuropa eingefallen sind.
Der gesunde Menschenverstand sagt mir, wenn ich 72 Stunden durchreite, dann mache ich das nicht nüchtern. Ich weiß nicht, also ich würde es denen mal unterstellen.
Ja.
Aber das geht halt dann recht schnell zu der Zeit. Ne? Also hier die Ungarn, die haben ja die Bulgaren ziemlich schnell dann auch wieder rausgehaut. Und das ist halt immer so ein Ding, ne? Also gerade dieses frühe Mittelalter, da ändern sich die Sachen so schnell, weil halt einfach, das schaut dann auf Landkarten so beeindruckend aus, weil dann sieht man so, wie die Staaten schrumpfen und wachsen und so. Aber wenn man sich da mal überlegt, wie ja, schwach die Herrschaft eigentlich meistens war und wie ja an den Haaren herbeigezogen so ein Staatsgebilde eigentlich war, dann ist das auch schnell erklärt. Was wir jetzt irgendwie ein paar Mal angesprochen haben, wollen wir noch über die Illyrer reden oder sparen wir uns das? Da müsste man jetzt echt noch mal weit zurückgehen, nämlich.
Hey, dann müssen wir am Ende auch noch über die Albaner reden. Aber komm, sag uns mal kurz, wer sie sind.
Ja, vielleicht ganz kurz zu den Illyrern, wenn man sie schon ein paar Mal genannt hat. Die sind ja wirklich sowas, das kommt ja nicht nur bei den Kroaten vor, das kommt vor allem ja auch in der albanischen Nationalerzählung ständig und überall vor. Und ja, das ist auch so ein bisschen die Frage von, ja, was ist der slawische Charakter dieser Staaten? Was ist dieser vorslawische Charakter, den da irgendwie alle immer haben wollen? Gut, man kann es dann auch mit Ariern und mit irgendwelchen Persern machen. Ja, aber die Illyrer, die waren halt anscheinend tatsächlich so ein Volk, wenn man so will, kann man gar nicht so genau sagen. Die haben halt da gesiedelt, in vorrömischer Zeit schon. Und das war so, jetzt sind wir eigentlich in der Zeit, die so parallel zu Alexander dem Großen so stattfindet. Ne? Also da hatten wir dann Mazedonien, was ja nicht wirklich das heutige Nordmazedonien ist, aber gut, habe ich auch mal im Podcast drüber ein bisschen gerantet. Und die hatten halt so ein paar Stämme da und heute beziehen sich halt einige Leute drauf, also sowohl in Kroatien als auch in Albanien.
Und wir wissen halt auch nicht so richtig, was mit denen passiert ist. Da sind halt dann irgendwann die Römer gekommen, dann kamen die Slawen und irgendwann gab es halt keine Hinweise mehr auf Illyra. Und das Gleiche ist ja auch mit den Thrakern passiert zum Beispiel, ist auch noch so ein Volk, oder auch mit den Dakern da in Rumänien und so. Ist halt alles so ein bisschen komplex, aber natürlich dadurch, dass halt keiner genau weiß, wie denn die jetzt untergegangen sind, können halt viele behaupten, dass sie von ihnen abstammen würden. Aber in Wirklichkeit ist die Wahrheit wahrscheinlich die, dass sie halt einfach sang- und klanglos sich halt integriert haben. Und man hat dann halt nicht mehr, welche Sprache auch immer die dann gesprochen haben, gesprochen, sondern hat dann angefangen, Latein zu reden oder was anderes.
Die haben es noch richtig gemacht, die Römer, ja?
Ja, die Römer, die waren richtig krass. Also dadurch, dass es heute tatsächlich noch ein Land wie Rumänien gibt, wo die Leute so ein Lateindialekt reden, ist es.
Ja, Frau Merkel, schauen Sie mal, ne? Ja, kommen, also
ja, wobei
die Römer, die waren gut, was die Integration angeht.
Und ja, aber
die Kroaten, die Slawen ja auch. Nur mit den Grenzen, da waren die Slawen ein bisschen durchlässig. Also das haben wir jetzt schon gehört. Gefällt mir nicht so.
Ja, da muss man ein bisschen die Balkanroute schließen. Ich werde mal meinen Kanzler anrufen.
Jetzt waren wir sozusagen in der Antike wieder zurück, aber ich glaube, ich höre so ein leichtes Fußscharren drüben in Berlin. Herr Christo möchte endlich was über auch, die goldenen Zeiten Serbiens hören.
Du hörst ein
reden mal über Serbien,
Scharren aus Kosovo-Metopien.
Ah, ja.
Das ist nämlich, zumindest laut der serbischen Regierung, der Name dieses Staates, der ja auch von 5 EU-Ländern immer noch nicht anerkannt ist. Des Kosovo nämlich. Nein, im Ernst. Also es hat sich dann im 12. 13. Jahrhundert, haben sich so ein paar serbische Fürstentümer etabliert. Ich möchte gleich anmerken, dass ich kein Experte für serbische Geschichte bin. Aber wahrscheinlich...
Du hast eine Kunstpause, hä? Sollten wir jetzt sagen, oh nein, Christo, ist schon in Ordnung.
Nein. Also worauf ich hinaus möchte ist, wenn jetzt das eine oder andere Detail, wenn uns die Soka zu hören und sagen, das eine oder andere Detail ist nicht ganz richtig dargestellt, möchte ich mich gleich dafür entschuldigen und sagen, hey, ich bin kein Experte für serbische Geschichte im 14. und 15. Jahrhundert. Was ich in Serbien aber immer sehr beeindruckend finde, ist, dass wirklich scheinbar jeder Bauer ein Experte für das 14. und 15. Jahrhundert in Serbien ist. Und ich meine das nicht despektierlich, wirklich nicht. Also ich habe in Serbien mit älteren Leuten gesprochen, die nicht mehr als Grundschulbildung genossen haben und die mir dann aber alle serbischen Könige aus dem 14. und 15. Jahrhundert und deren Errungenschaften aufzählen konnten. Und das kennen wir in Deutschland und ja auch in Österreich nicht so sehr, dass sich das Nationalbewusstsein aus einer Zeit speist, die das 14. Jahrhundert ist. Also natürlich gibt es in Deutschland irgendwie das Nibelungenlied oder irgendwelche Geschichten, wie germanische Stämme sich gegen die Römer gewehrt haben. Aber ich würde behaupten, dass das für das Nationalbewusstsein in Deutschland nicht annähernd so konstitutiv ist, wie diese Geschichte aus dem 14. Jahrhundert, also diese Geschichte, die man sich erzählt, für Serbien.
Naja, zumindest nicht mehr.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also im 19. Jahrhundert bis dann in der Nazizeit auch wieder war das ganz anders, ne? Also da war das schon ein bisschen so als identitätsstiftendes Element, zumindest in Propaganda und Kunst und sonst wo, ne? Wagner, keine Ahnung was. Das war schon auch mal so.
Ja, ja, klar. Also, aber ich, ja. Genau. Aber heute würde man ja sagen, dass man sich in Deutschland nicht mehr so sehr aufs 14. Jahrhundert bezieht, in Serbien halt schon. Und das ist wirklich sehr zentral, zumindest für die serbischen Nationalisten. Und das wichtigste Datum, über das wir dann jetzt vielleicht ein bisschen länger sprechen, ist der 15. Juni, beziehungsweise nach dem gregorianischen Kalender der 28. Juni 1389. Die Schlacht auf dem Amselfeld, gelegen heute im Kosovo, unweit von Pristina.
Weißt du was, die Schlacht auf dem Amselfeld, um nochmal irgendwie eine popkulturelle Referenz einzubauen, das ist das serbische Pendant zu El Bandis 4 Touchdowns in einem Spiel, würde ich mal sagen.
Ja, aber weißt du, Herr Bandi hat 15, 20, 30 Jahre davon erzählt, die Serben machen das seit über 600 Jahren. Okay, was ist passiert im Juli 1389? Die Osmanen drängen vor in Südosteuropa und auf der einen Seite haben wir Kreuzritter, serbische, bosnische und ja auch albanische Truppen und ein paar Kreuzritter unter der Leitung eines Kroaten. Die gegen die Armeen von Sultan Mehmed I. kämpfen. Diese Schlacht wurde zu einem riesigen Blutbad. Die Schätzung der Kämpfer reicht von 40.000 bis 70.000 Personen. Die meisten haben nicht überlebt. Und auch Prinz Lazar, der die christlichen Truppen angeführt hat, und Sultan Mehmed I., der die osmanischen Truppen angeführt hat, haben nicht überlebt. In Serbien interpretieren manche diese Schlacht bis heute als Sieg, so wie Erbandi mit seinen 4 Touchdowns in einem Spiel. Während Albanien aber wirklich eine ziemliche Leistung hingelegt hat, finde ich die serbische Interpretation des Siegs ein bisschen mutig, denn der Sultan der Osmanen wurde zwar getötet und die Osmanen konnten erstmal zurückgeschlagen werden, allerdings hatten die serbischen Fürstentümer so gut wie alle Männer unter Waffen verloren und die Osmanen konnten natürlich Nachschub aus dem Osten holen und hatten das Gebiet dann wenig später auch erobert.
Aber wir haben es ihnen gezeigt.
Naja, wie Ralf ja vorhin schon angemerkt hat, das war natürlich kein serbischer Zentralstaat. Das waren verschiedene Fürstentümer, das Königreich Bosnien unter Tvrtko dem Ersten. Dann war da noch ein kroatischer Ban am Start, der Ivan od Palischne. Und es haben sich an dieser Schlacht sehr viele Leute beteiligt, deren Muttersprache auch nicht serbischen und überhaupt nicht mal slawischen Ursprungs war. Darunter eben auch Albaner oder Menschen, die Albanisch gesprochen haben oder etwas, was im heutigen Albanisch zumindest ähnlicher ist als im heutigen Serbischen. Und das Interessante daran finde ich, dass das Nationalbewusstsein der serbischen Nationalisten sich vor allem in Abgrenzung zu Kroaten und Albanern definiert, während sie sich auf eine Schlacht beziehen, in der sie gemeinsam mit Kroaten und Albanern gegen die Osmanen gekämpft haben. Aber das hören die da nicht so gerne. Und ich habe ja schon mal darauf angespielt, dass ich am Anfang, dass ich eine Reportage dazu gemacht habe im Jahr 2014, wo wir im Text halt auch so ein paar von diesen historischen Ungenauigkeiten in der Geschichtsschreibung der serbischen Nationalisten hinterfragt haben. Und die sind richtig ausgerastet. Und dieser Nationalheld, Miloš Obilić, der zum Nationalheld auserkoren wurde, vor allem in der serbischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Also man weiß nicht, ob der existiert hat. Man weiß nicht, ob er Serbe war, ob seine Muttersprache Serbisch oder Albanisch war. Man weiß das alles nicht. Aber es wird natürlich so dahin konstruiert. Und dann ist er halt der große serbische Nationalheilige. Und jede andere Interpretation oder auch nur irgendetwas, das auf historischen Quellen oder Wissenschaftlichkeit beruft, spielt daneben keine Rolle mehr.
Ralf, was wissen wir denn eigentlich wirklich über diese Schlacht?
Christo hat es eigentlich gut zusammengefasst. Es war ja schon eine relativ große Schlacht. Also wenn wir da jetzt echt so bis zu 60.000, 70.000 Leute... Das war in der Zeit jetzt eigentlich nichts. Also das war ja schon bedeutend. Aber was halt vollkommen ignoriert wird, kommt mir vor, so in der serbischen Geschichtsschreibung oder zumindest in der Bewertung, das war ja bei weitem nicht die einzige Schlacht, die da gegen die Osmanen geschlagen wurde. Also Serbien war danach noch 150 Jahre lang nicht serbisch kontrolliert, vollkommen zumindest. Belgrad fiel in
Osmanisch meinst du?
Was ich keine, ja,
was habe ich gesagt? Serbisch. Das ist ja das Problem, dass wir selben im Serbien nie was zu
tun. Die USA beherrschen uns.
Ja, also ich glaube, Belgrad fiel in den 1520er Jahren erst. Also es ist jetzt ja nicht so, dass mit der Schlacht so über Nacht dann alles sich geändert hätte. Es war ja, gut, Sieg war es beim besten Willen keiner, es war wahrscheinlich sowas wie ein Unentschieden. Aber natürlich war es für die Serben, für die christlichen Streitkräfte, wenn man jetzt das so will, natürlich eine sehr bittere Niederlage trotzdem, weil sie haben halt sehr viel Männer verloren und die Osmanen hatten halt viel mehr Nachschubmöglichkeiten. Wobei es natürlich schon ein bisschen gedauert hat, ne? Dadurch, dass ja auch der Sultan Mehmed da gestorben ist. Es hat sicher eine gewisse Auswirkung gehabt, die Schlacht, aber sie war halt nicht so wichtig. Und es gab ja sogar später nochmal eine Schlacht am Amselfeld, über die dann überhaupt keiner mehr redet. Die war mindestens genauso bedeutend. Und es war halt ein Prozess, der sich doch eine Weile hingezogen hat, bis die Osmanen da wirklich den ganzen Balkan mehr oder weniger kontrolliert haben. Und das auf einen Moment in einer Schlacht runter zu destillieren, das klingt halt gut in so einer serbischen oder in jeglicher nationalen Erzählung, aber halt natürlich ist es nicht so einfach.
Willst du damit sagen, dass mir in meiner Kindheit nur Unsinn erzählt wurde?
Wurde dir das in deiner Kindheit erzählt?
Ja, kommt drauf an, mit welchem von meinen Verwandten ich gesprochen habe.
Wahrscheinlich hast du den geilen Film Bitgana Kosovo von 1989 gesehen.
Ich kenne davon nur die Aufnahmen, wie sie dann irgendwie mit den Autos durch das Feld fahren und dann irgendwie so die Leute filmen, die auf ihren Pferden sind. Das
schaut echt richtig scheiße. Aber nee, lass uns doch gleich zum Film kommen. Nur nochmal kurz fürs Protokoll. Also der 15. Juni, beziehungsweise nach dem heutigen Kalender, der 28. Juni, ist in der serbischen Geschichtsschreibung ein sehr relevanter Tag, den man in Deutschland vielleicht noch am ehesten mit dem 9. November vergleichen kann. 1389, die Schlacht auf dem Amselfeld. 1876, Serbien erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg. Im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung. 1914, Gavrilo Princip erschießt den Habsburger Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo. 1921, der serbische König Alexander I. ruft die Verfassung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen aus, bekannt als Vidovdan-Verfassung. 1989, und darüber werden wir gleich reden, Zum 600. Jahrestag der Schlacht hält Slobodan Milosevic auf dem Amselfeld eine Rede, in der er deutlich macht, dass er in einer friedlichen Koexistenz zwischen Serben und den Albanern im Kosovo kein allzu großes Interesse hat. 2001, Slobodan Milosevic wird von der serbischen Regierung an das internationale Kriegsverbrechertribunal ausgeliefert. Sind schon ein paar Sachen auf das Datum gefallen. Und Daniel, du hast schon von dem Film Bitgunner Kosovo gesprochen. Wie fandest du den?
Oh, ich habe den ja damals in den 90ern gesehen. Eines der merkwürdigen Phänomene in den 90ern war, wir waren ja natürlich alle verfeindet, ja. Aber serbische Filme fanden wir alle ziemlich geil. In den 90ern kamen ein paar echt gute serbische Filme raus, selbst die, die Propaganda enthielten, waren richtig gut. Eine Empfehlung ist immer noch von mir, Lepa Sela Lepo Gore. Aber dieses Bitgunner Kosovo, das ist ganz interessant, der ist, glaube ich, 1989 oder 90 gedreht worden, also noch bevor der Krieg ausgebrochen ist. Ja, und der ist sozusagen richtig scheiße. Der
ist einfach, der bei ist dem Film denke ich mir immer, unter Tito wäre das nicht passiert.
Nee, der ist einfach wirklich, also einmal ist er hat er einfach zu wenig Budget. Und wenn du dann jugoslawisches Kino gewöhnt warst, sowas wie die Schlacht an der Neretva oder die Schlacht an der Sutjeska oder was weiß ich welche Schlacht.
Ja, das war halt der Planisade.
Ja, Walter Planisade, wo ich jetzt noch mal rausnehmen, weil Walter Planisade, wo hat auch echt wenig Budget. Wir machen noch mal eine Folge zu Partisanenfilm. Aber weißt du, das waren halt so Produktionen, die konnten sich mit dem State of the Art Actionkino Hollywoods durchaus messen, ja? Und erst recht mit europäischem Actionkino in den 60ern, 70ern. Und dann guckst du diesen Film, der irgendwie aus der Endzeit Jugoslawiens stammt, der serbischen Nationalismus bedient. Und erstmal, ich weiß nicht, ob ich eine schlechte Kopie hatte, aber der sieht so aus, als wäre er schon auf VHS gedreht worden. Zweitens hat er fürchterliche Dialoge, obwohl da gute Schauspieler dabei sind. Ja, und drittens ist er halt einfach so, lässt er halt kein Klischee nationalistischem serbischen Geschichtsmythos aus, ja. Obilić ist dabei, der ist natürlich der Held, der sich gegen die Verräter aus dem Innern wendet und den Sultan tötet. König Lazar.
Es wird nicht erwähnt, dass er vielleicht Albaner war.
Komisch. König Lazar wird getötet, ne, durch Kopf abschlagen und dann werden auch dem Typen, der seinen Kopf aufgefangen hat und meint, dadurch wären seine Hände heilig geworden, werden ihm die Hände abgeschlagen und so etwas. Die Türken sind unglaublich böse. Ja, ist nicht nur, dass der Mehmet der Erste stirbt, sondern sein Nachfolger, der tötet dann als allererstes mal seinen Bruder, damit er keinen Konkurrenten hat. Alle Türken kommen da sowas von schlecht weg, kann ich dann nur sagen. Und es gibt...
Der alte Stereotyp.
Ja, und fast meine Lieblingsfigur ist, also da gibt's eine Figur, ja, von so einem Wanderarzt, eigentlich einem serbischen Wanderarzt, der eigentlich so Comic Relief-mäßig ist, und am Ende dann bei der Enthauptung von Obilić sekundiert, weil er inzwischen zum Islam übergetreten ist. Ich glaube, der soll so eine Art Diss an die bosnischen Muslime sein, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist, mein Gott, ey, ist das ein Scheißfilm.
Ist der auch so übermäßig lang, wie man es sich vorstellt? Ich habe den nicht gesehen, aber ich erwarte mir jetzt so einen 3 Stunden.
Ich müsste es nachgucken, aber in meiner Erinnerung hat er sich wie 6 Stunden angefühlt.
Also ich habe angefangen, den Film zu gucken und nach 3 Stunden war es 15 Minuten später. Und 89 ist ja nicht nur dieser Film herausgekommen, sondern Slobodan Milosevic hat auf dem Amselfeld auch eine Rede gehalten, in die wir vielleicht kurz reinhören.
Drugarice i drugovi.
Genossinnen und Genossen, an diesem Ort, im Herzen Serbiens, auf dem Amselfeld, fand vor 6 Jahrhunderten, vor genau 600 Jahren, eine der größten Schlachten der damaligen Zeit statt. Vor 600 Jahren hat Serbien sich hier auf dem Amselfeld verteidigt. Doch es hat auch Europa verteidigt. Es stand damals auf der Mauer, die die europäische Kultur, europäische Religion und die europäische Gesellschaft insgesamt geschützt hat.
Daniel, was hast du die Rede dir mal ganz angehört? Wie findest du die denn?
Guter Mann, der Milosevic. Der will doch nur sein Volk auf dem Kosovo vor der Ausrottung bewahren. Ja?
Ja, das Interessante daran finde ich halt, also wir sind inzwischen die AfD gewöhnt, Rechtspopulisten in ganz Europa, und wir sind es gewöhnt, dass Leute eigentlich keinen Hehl mehr daraus machen, was sie so fordern. Und das ist bei Milosevic ja nicht so. Also sein krasser Nationalismus, den er da abfeiert, ist ja noch hinter so einer sozialistischen Rhetorik verborgen. Also man muss da teilweise schon genauer hinhören. Der sagt ja nicht, schlag den Albaner in die Köpfe ab. Sondern er sagt so Sätze wie, die Serben haben 1389 nicht nur sich selbst verteidigt, sie haben Europa verteidigt. Und in diesem Satz steckt eigentlich alles drin, was den Amselfeld-Mythos bis heute so relevant macht. Dieses Feld ist der zentrale Erinnerungsort der serbischen Nationalisten im Speziellen und der Islamhasser im Allgemeinen. Weil die Idee ist nämlich, wir Christen haben uns gegen die Muslime verteidigt. Wir Christen sind Opfer einer islamischen Invasion. Wir Christen müssen uns vor dem Islamismus retten. Und das ist auch genau das Narrativ. Der serbische Soziologe Todor Kulic spricht da von der Grenzwächter-Mythologie. Und die gibt es nicht nur in Serbien. In Serbien ist die zentral, aber es gibt es natürlich auch woanders. Die Deterne in Frankreich beziehen sich ganz stark auf die Schlacht von Bottier, 732, als Karl Martell gegen die Mauren siegte. In Ungarn ist es die Schlacht bei Mohacs, die gab es 1526 und 1687. Und in Österreich die Schlacht am Kahlenberg, 1683, auf die sich Rechte und Nationalisten in all diesen Ländern beziehen, um zu sagen, ja, wir haben hier Europa vor dem Islam bewahrt.
Wie so eine kleine Nebengeschichte, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die FPÖ in Österreich hat vor ein paar Jahren ein Comic für Kinder rausgegeben zur Schlacht am Kahlenberg.
Und wie ist der Comic so?
Ist sehr gut. Ich kann mich nur noch eben nicht mehr ganz im Detail erinnern, aber ein so ein Bild war so ein Teenager oder so ein Junge, der irgendwie dasteht. Ich glaube, da war so eine Zeitreise oder so. Der sah halt so ein bisschen 90er-mäßig aus. So umgerührte Kappe und so. Ne? Und stand dann da mit einer Steinschleuder und daneben steht irgendwie HC Strache und sagt zu ihm, er kriegt keine Ahnung was, wenn er dem Mustafa eins aufs Auge haut.
Das war echt. Du verarschst mich gerade, oder?
Nee, das kannst du, bitte google das. Das war richtig, richtig hart. Ich glaube, das war für eine Wien-Wahl, keine Ahnung, vor 6 Jahren, 7 Jahren.
Warte mal, willst du mir etwa erzählen, dass der Vizekanzler der Republik Österreich islamfeindliche und ausländerfeindliche Bilder bedient hat?
Willst du mir etwa erzählen, dass er nicht am Kahlenberg gekämpft hat?
Irgendein Vorfahre ist sicher. Also, 100%.
Also so akademisch gebildet, wie die österreichische Regierung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da keine Ahnung haben.
Hey, kurz hat angefangen mit dem Studium.
Naja, aber jetzt möchte ich nochmal kurz unterbrechen, weil ein paar von den Beispielen, die kriegst du jetzt aus anderen Ländern aufgezählt hast, sind doch ganz interessant. Also ich meine, die Schlacht, worauf die Identitären sich beziehen, nämlich die Schlacht von Poitiers, Karl Martell hält vermeintlich eine islamische Großarmee auf, die ansonsten ganz Westeuropa erobert hätte. Das ist ja freundlich gesagt etwas übertrieben, oder?
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht im Detail, wie da die Zahlen waren. Ja, es wird halt dann so dargestellt im Nachhinein. Es war sicher nicht eine ganz unbedeutende Schlacht, weil halt doch so die iberische Halbinsel zu dem Zeitpunkt ja schon von muslimischen Truppen mehr oder weniger komplett eingenommen war. Und dann gab es halt diese eine Schlacht. Aber andererseits, ich glaube selten oder ich glaube eigentlich nie dran, dass eine Schlacht alles entschieden hätte. Also so einfach war es sicher nicht. Und das ist etwas, wo dann sicher auch, ich bin jetzt kein Frankreich-Experte, aber wahrscheinlich hat man da auch erst nach der Französischen Revolution irgendwann mal angefangen, drüber zu reden. Und davor war das überhaupt kein so überragender Moment. Das gleiche auch bei Jeanne d'Arc und bei anderen Mythen, die sie da haben. Ja, es gibt sicher unwichtigere Schlachten jetzt rein so geopolitisch, aber es ist einfach auch nicht so ein Kampf der Identitäten, wie das dann immer dargestellt wird.
Aber das Interessante an dieser Grenzrechter-Mythologie ist ja, dass sie sich bei Rechten in ganz Europa durchzieht. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Und es ist ja ein Opfernarrativ, das besagt, dass wir Christen oder wir christliches Abendland uns gegen das islamische Morgenland verteidigen müssen und dafür alle möglichen Mittel verwenden dürfen. Das ist ja die Idee dahinter. Und das ist auch die Idee, die den Massenmörder Christchurch angetrieben hat vor einigen Tagen. Der hat sich ja auch auf serbische Nationalisten bezogen, die sich wiederum auf das Amselfeld ganz stark beziehen. Und das ist auch das Motiv von anderen Rechtsterroristen, die Nutoya oder anderen Orten gemordet haben. Also diese Grenzwächter-Mythologie, dieser Amselfeld-Mythos und die vielen anderen Schlachten, man bezieht sich ja auf diese jahrhundertealte Schlachten, um zu rechtfertigen, dass man heute etwas gegen, in Anführungsstrichen, den Islam tun muss. Und in Serbien hieß das in den 90er Jahren halt konkret, dass man eine Rechtfertigung dafür findet, hunderttausende Muslime zu vertreiben und zehntausende zu ermorden. Weil man selber ist ja das Opfer und die Bosniaken sind die Nachfahren der Osmanen. Es gibt viele serbische Nationalisten, die das so gesehen haben und die das bis heute so sehen.
Ja, ich meine, die Grenzwächter-Sache allgemein, das ist in so Bewegungen wie Pegida ja sogar ein Namen drin. Ne? Das ist nichts anderes. Gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ne? Ist genau die gleiche alte Geschichte, die zieht halt anscheinend irgendwie. Ich meine, zum Glück, vielleicht bin ich jetzt zu optimistisch, wird's selten so radikal, wie es dann jetzt im Fall Serbiens in den 90ern vielleicht war. Aber das ist etwas, das zieht sich eben, wie du sagst, nicht nur in Europa, sondern ganz, ganz verbreitet, extrem durch in rechten Kreisen. Das ist echt so eine unglaublich erfolgreiche Ideologie irgendwo.
Und damit sind wir eigentlich sozusagen beim Kernthema unserer Sendung, nämlich was mit diesen Geschichtsmythen eigentlich angefangen wird. Weil sich jemand denkt, okay, das ist ja irgendwie skurril, kennt man vom Balkan, aber was ist die Aktualität davon? Aufbauend auf diesen Geschichtsbildern wurden und werden weiterhin, um es mal ganz klar zu sagen, schreckliche Verbrechen begangen. Kurzer Einschub nur als Anmerkung, also ich meine, diese Grenzwächter-Mythos, den gibt es auch in Kroatien, wenn auch in anderer Form, da wird das dann immer als die Kroaten verklären sich dann selbst im Mittelalter sozusagen als Antemurale Christianitatis, also die Vormauern des Christentums. Hintergrund ist auch wieder der osmanischen Eroberung und das geht dann so weit, dass es da irgendwelche Rechnungen gibt, dass es ja heute eigentlich, wenn es die ganzen Türkenkriege nicht gegeben hätte, bis zu 50 Millionen Kroaten gäbe und sonst irgendetwas. Das aber nur als Anmerkung. Was ich nochmal sagen möchte, bei Twitter haben wir mehrfach jetzt irgendwie mitlesen können, irgendwie wie Leute sehr darauf abgehen, dass der Christchurch-Attentäter sich auf Karadzic und Mladic und die großserbische Ideologie der 90er bezieht. Mein Eindruck und meine Erinnerung daran ist allerdings, dass diese Grenzwächter gegen den Islam-Erzählung in den 90ern jetzt gar nicht so präsent war, sondern dass da eine andere Geschichtserzählung bzw. Tradition aufgegriffen wurde. Die hat sozusagen den Kampf gegen die, speziell gegen die Muslime in Bosnien, in eine Linie mit den Unabhängigkeitskämpfen gegen die Türken gesetzt im 19. Jahrhundert. Da ist natürlich auch irgendwie das Element christlich gegen muslimisch drin, aber es war doch vor allen Dingen sozusagen eine ethnische Erzählung, die sozusagen es darstellte, dass jetzt irgendwie die serbischen Separatisten das Werk vollenden, das im 19. Jahrhundert begonnen wurde, nämlich die Befreiung aus der Türkenknechtschaft. Und dass es weniger so ein ganz klares Abendlandsverteidigungsmotiv gab. Das, meiner Meinung nach, wurde vor allen Dingen dann später im Westen draufgefroppt, unter anderem durch Propagandisten wie, keine Ahnung, Jürgen Elsässer hier in Deutschland, die ja heute noch irgendwie Karadzic und Mladic als Vorkämpfer gegen die Islamisierung Europas darstellen.
Wobei es natürlich auch die ganze Geschichte um die serbischen Unabhängigkeitskriege gegen die Osmanen im ausgehenden 19. Jahrhundert sich natürlich dann auch auf das Amselfeld bezogen haben. Also wenn du Njegosch liest aus dem 19. Jahrhundert, der bezieht sich auch auf die Schlacht auf dem Amselfeld, ganz stark sogar. Also das eine geht ja in das andere über. Und ihr kennt vielleicht dieses Video, dieses dem Ratko Mladic in Srebrenica einläuft und dann sagt, ja, er gibt diese Stadt dem serbischen Volk zurück und rächt sich jetzt für Jahrhunderte türkischer Herrschaft.
Ja, wir hatten es sogar schon mal eingespielt.
Ja. Genau, also es ist, also aus heutiger Sicht wird ja diese Linie 1389 und dann halt 1876 beziehungsweise 19. Jahrhundert Aufstände gegen die Osmanen, das wird ja schon erzählt als jahrhundertelange Fremdherrschaft, gegen die man dann aufgestanden ist. Also es gehört ja schon zusammen, auch wenn der Fokus jeweils auf etwas anderem liegt.
Ja, ist ja klar, weil gerade in der Zeit da im 19. Jahrhundert, da wurde das ja alles dann erst so richtig systematisiert. Ne? Also klar, dieser Mythos Kosovo-Polje, das hat es wahrscheinlich auch davor gegeben, das wird man in Serbien schon immer wieder mal erzählt haben. Aber so diese kongruente Erzählung, wo wir heute darüber geredet haben, das kommt ja genau aus der Zeit dieser serbischen Unabhängigkeitskriege. Da hat man ja dann angefangen mit den Nemanjiden, also hier mit dem großen serbischen Reich, mit Stefan Nemanja und so weiter, ne, und Svetislava und all diese Leute, ne. Das wurde alles zu einer großen Erzählung zusammengefasst. Und da war dann halt der Islam das Feindbild. Ja, und ist interessant, warum in den 90ern dann eher auf das dann zurückgegriffen wurde, als auf das ganz alte Vorbild. Weil das zieht sich schon ein bisschen durch. Mir fällt auch gerade ein, das hat zum Beispiel auch Vojislav Šešelj dann gemacht danach. Ne? Der hatte seine Partei, die radikale Partei genannt, nach einem Vorbild aus dem 19. Jahrhundert. Also das zieht sich echt ein bisschen durch, so diese Rückbesinnung auf genau die Zeit. Ist eigentlich interessant, warum. Vielleicht haben sie doch eingesehen, dass 150 Jahre ein bisschen greifbarer sind als 600.
Naja, ich meine, das ist, glaube ich, nicht so schwer zu erkennen, denn immerhin kann man ja da sozusagen Siege für sich verbuchen. Letztlich die Unabhängigkeit und den Sieg gegen eine Großmacht ihrer Zeit. Ne? Also insofern ist es natürlich schon irgendwie das goldene Zeitalter des serbischen Nationalismus, auf das man da irgendwie zurückreferiert, wenn man sich da in die Traditionslinie eben der serbischen Aufstände des 19. Jahrhunderts setzt.
Ja, aber die Schlacht am Amselfeld war doch auch ein großer Sieg der Serben.
Ich dachte, das war ein Unentschieden.
Ey, wir haben gewonnen.
Ja,
wir haben gewonnen.
Ja, das habe ich gesagt, aber nicht die Serben.
Ja, ich muss mal meinen Vater fragen, ob ihm Teil des Feldes gehört.
Ja, und was wird er antworten? Er wird sagen, wir haben unser Königreich auf Erden verloren, aber das im Himmel gewonnen.
Ja. Wir haben
das inoffizielle Motto der serbischen Fußballnationalmannschaft.
Ach, du kannst dich mal. Weißt du, das Ding ist, als Serbe bin ich ja besonders prädestiniert dafür, über Albaner zu sprechen, und das werde ich jetzt auch machen.
Oh Mann, das gibt wieder Hass.
Nein, ganz im Ernst. Also das Interessante an dieser ganzen wir christliches Abendland gegen die Muslime ist ja, dass es auch in Albanien eine nationale Erzählung gibt mit einem Volkshelden namens Skanderbeg. Der ist auf dem zentralen Platz in Pristina zu sehen, im Kosovo und in Albanien auch überall. Also Skanderbeg ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der albanischen Nationalgeschichte. Und Skanderbeg ist so beliebt, weil er gegen die Osmanen gekämpft hat. Nun sind Albanien und Kosovo aber Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit. Das heißt, dort existiert dieses Narrativ wir Christen gegen die Muslime nicht, sondern es existiert das Narrativ wir Albaner, die hauptsächlich Muslime sind, gegen die Osmanen, die uns angegriffen und beherrscht haben.
Skanderbeg ist eine geile Figur. Skanderbeg, ich sag mal so, es gibt Leute, die seltener die Unterhose wechseln, als er die Religion. Es war, also der hat sich, je nachdem, mit wem er gerade verbündet war, war er Muslim oder orthodoxer Christ oder Katholik. Ich will, das ist ganz legitim und ich wollte das jetzt nicht abwertend sagen. Skanderbeg, cooler Typ.
Ralf, was weißt du über Skanderbeg?
Oh, über Skanderbeg weiß ich richtig wenig. Das war, ich weiß, dass es echt relativ spät war, ne? Der war ja da im 16. Jahrhundert oder so erst. Also es ist schon irgendwie eine auffallende Figur dann, ne? Also da war das ja mit dem Balkan und der Osmanenherrschaft fast schon ausgemacht. Und dann kam da echt noch so ein Typ daher. Aber ich weiß eigentlich zu dem relativ wenig. Ich weiß, dass die albanischen Minderheiten in Italien einen extremen Bezug zu dem haben, die sich teilweise, glaube ich, sogar irgendwie genealogisch von dem ableiten und so. Das scheint relativ krass
zu sein. Nee, was stimmt, ist ungefähr in die Zeit, also Mitte 15. Jahrhunderts, fällt halt eine größere Auswanderungswelle von Albanern nach Italien. Also auch weil dann, weil Skanderbeg eben auch aktiv Bündnispolitik mit italienischen Fürstentümern betrieben hat. Ne? Das war dann, da war er dann Katholik.
Ja. Ein pragmatischer Typ.
Voll in Ordnung, der Skanderbeg.
Ja, ist auch eine bessere Statue als irgendwie die von Enver Hoxha, also passt schon.
Oder die von Alexander dem Großen in Skopje.
Hey, das ist nur ein Reiter auf einem
Pferd. Entschuldigung.
Was übrigens, weil wir gerade bei Skanderbeg waren, was ich jetzt so gar nicht gewusst habe, bevor ich jetzt wieder mal ein bisschen reingelesen habe, dass diese Erzählung da mit der Kontinuität und so weiter, ne, das trifft tatsächlich ja nur auf ein Land so ein bisschen zu, und das ist tatsächlich ausgerechnet Montenegro, wo Skanderbeg ja auch seine Finger mit im Spiel hatte. Aber da gab es tatsächlich irgendwie so ein kleines Fleckchen, so Asterix-mäßig, das nie so recht osmanisch war, da so um Zetini rum. Und die haben tatsächlich eine gewisse staatliche Kontinuität da, was natürlich jetzt auch nichts ändert. Und das ist eigentlich wirklich relativ auffallend, was natürlich halt auch nur so in den Bergen und so liegt.
Ja, die hatten keinen Bock, da hochzulaufen.
Sind nicht die Montenegriner so faul? Die sind da ja hochgelaufen. Also.
Nee, die waren schon da. Die wollten einfach nur nicht runter.
Ja, die waren ja schon, die wollten nicht weg. Aber da haben halt anscheinend wirklich so, das war halt winzig klein, ne, so Zetinje und Umgebung. Da haben vielleicht so 20.000, 40.000 Leute gelebt. Aber die haben da irgendwie so ihr eigenes Ding gemacht, und bis die Osmanen dann irgendwann wieder abgehauen sind. Das ist echt relativ cool. Das wird in Montenegro wahrscheinlich, da bin ich jetzt nicht so wirklich drin, da war ich auch nur einmal, wird wahrscheinlich schon auch ein bisschen drüber geredet, aber die haben ja, glaube ich, nicht ganz so einen kranken nationalgeschichtlichen Bezug wie die anderen. Aber die hätten zumindest ein bisschen ein Argument für diese Kontinuität, auch wenn das immer noch nicht wirklich was für die heutige Zeit bedeuten würde.
Ein Punkt, über den wir vielleicht noch ganz schnell sprechen können, ist, ja, sind ja immer wieder so Erzählungen, wenn wir auf das jugoslawische Gebiet kommen, dann ist immer die Frage, lebten da im Mittelalter eigentlich Kroaten oder Serben oder Bosnier oder wer sonst was? Möchte jemand zu diesem herrlich umstrittenen Thema etwas sagen?
Ich will nur kurz vielleicht was anderes sagen. Wir haben ganz am Anfang, hat Christopher zu den Bogomilen gesagt, und das ist eigentlich die einzige so Erzählung, die man, oder die und diese kurze Turko-Regentschaft, da hätte man ja so ein bisschen eine Erzählung, wo man echt so eine bosnische Nationalgeschichte so bauen könnte, wenn man da Lust drauf hätte. Also da hätte man so ein paar Bausteine, aber einfach halt aufgrund der Natur des bosnischen Staats hat sich da nie jemand die Arbeit angetan, das wirklich zu machen, weil halt für die bosniakische Seite das wieder zu uninteressant ist, weil die Bogomilen halt eine christliche Religionsgemeinschaft sind. Wobei übrigens ja auch nicht gesagt ist, dass das wirklich Bogomilen waren, diese bosnische Kirche. Das könnte auch wieder was anderes gewesen sein. Also da weiß man auch wenig dazu. Ja, um deine Frage zu beantworten, ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Antwort ist, dass es den Leuten einfach vollkommen egal war. Es hat sich auch in Kroatien unter egal welchem Ban oder auch unter Tomislav wahrscheinlich kaum jemand als Kroate identifiziert. Das war keine Bezeichnung, die irgendwie relevant war. Das hat für dein Leben keinen Unterschied gemacht und Nationalität gab's nicht. Also
das ist genau der Punkt, den du in vielen Diskussionen, selbst mit vernünftigen Leuten, nicht vermitteln kannst, offensichtlich, dass die Leute, die damals gelebt haben, irgendwie vor 300 Jahren, wahrscheinlich noch vor knapp 200 Jahren, einfach überhaupt es nicht für relevant erachtet haben, sich irgendwie über einen Nationalstaat, den es auch gar nicht gab, zu definieren. Es gibt, ich weiß nicht, es gibt wie viele unzählige Werke, die irgendwie wissenschaftlich nachweisen wollen, dass sich die Bewohner Bosniens im Mittelalter, bevor die Türken kamen, ja Christiani genannt haben und das wäre eine alte Bezeichnung für Serben gewesen. Wir reden hier über absurde Diskurse, aber das sind Argumente, die werden selbst von vernünftigen Leuten vorgebracht. Und da scheint irgendwie die Vorstellung zu sein, dass es irgendwie, muss selbst vernünftige Leute möchten irgendwie nachweisen, dass es irgendeine Form von ethnischer Kontinuität gibt. Warum eigentlich, bleibt die Frage, ne?
Ja, also, da gibt's ja ewige Diskussionen, da kommt man ja echt tief rein, warum ist diese komische Nationalidee aufgekommen. Du hast ja echt recht, 200 Jahre ist echt realistischer, ne? Also von mir ist 1800, war das ja kein Thema, also das war irrelevant. Ein Grund, warum man damals angefangen hat mit den Nationalstaaten jetzt, war halt vielleicht der, dass die Herrscher halt nicht mehr so recht ihre Legitimation hatten, mit Gott gegeben und so, das war halt nicht mehr so cool. Und dann hat man irgendwie was anderes gebraucht. Aber warum? Also, es ist halt wahrscheinlich einfach nur jahrhundertelange, zwei jahrhundertelange Indoktrinierung und es ist halt so ein Identitätsfaktor. Identität ist Menschen wichtig, egal welcher Art. Und dieser nationale Identität oder diese Identitätsbestimmung auf nationaler Basis hat sich halt aus irgendeinem Grund extrem durchgesetzt, weil es halt so einfach ist. Es ist unglaublich leicht zu sagen, wir sind das, das sind die anderen, obwohl nicht wirklich was dahinter ist. Es ist sehr oberflächlich, es kann jeder so sagen, wie er das gerne hätte und so bestimmen, wie er es gerne hätte, ob es jetzt stimmt oder nicht. Und damit ist es halt irgendwie attraktiv. Anders kann ich es mir nicht
erklären. Ja, wenn man sich so die neuere Geschichtsschreibung und den Nachfolgestaaten Jugoslawiens ansieht, dann fällt ja eine Sache auf, nämlich dass sie geradezu krampfhaft versuchen, aus dieser Geschichtsschreibung die anderen rauszuhalten, als ob es irgendwie keine Überschneidung zwischen dem mittelalterlichen Kroatien und dem mittelalterlichen Serbien und dem mittelalterlichen Bosnien da, doch, da gab es dann jede Menge Überschneidungen, aber natürlich nur, weil es zum jeweils anderen Land gehört hat, irgendwie die Möglichkeit von Gleichzeitigkeit, ja, oder die von Kooperation, ja, oder dass da tatsächlich, was ja einfach der Fall war, irgendwie bosnische, kroatische Fürsten irgendwie Untertan von höher gestellten serbischen Fürsten waren oder umgekehrt eine Zeit lang, das kommt da ja irgendwie gar nicht vor. Ja, da versucht man irgendwie eine Kontinuität zu basteln und eine, vor allen Dingen irgendwie auch eine Trennung herbeizuführen, ja, die man jetzt irgendwie auf staatlicher Ebene hat, die hätte man dann halt gerne auch noch auf Geschichtsebene sozusagen.
Also warte mal, Daniel, willst du mir damit erzählen, dass ich, Krsto Lazarević, nicht direkt von Prinz Lazar abstamme, der auf dem Amselfeld 1389 für mich und das Serbentum gefallen ist?
Christo, jetzt wird's ganz hart.
Okay.
Du kommst aus Bosnien, falls du es immer noch nicht gemerkt hast.
Da scheiße, du doch auch.
Ja. Also eigentlich sind wir beide Türken.
Oder Iraner, wer weiß.
Iraner.
Kann man nicht diese komischen DNA-Tests jetzt machen?
Ah ja, so 23andMe.
So, Leute, bringt die da unten bitte nicht auf Ideen, okay?
Ja, das würde die ja alle fertig machen, die Ergebnisse.
Und das wollen wir nicht, dass die fertig sind, weil dann geht wieder irgendwas los, was wir gar nicht haben wollen. Hin oder her. Leute, wir sind jetzt schon sehr lange am Reden und ich glaube, wir haben jetzt einen guten und wunderschönen polemischen Abriss über Geschichtsbilder auf dem Balkan gegeben und vielleicht sollten wir es aber dann auch belassen.
Ralf, wann reden wir über Ersten und Zweiten Weltkrieg auf dem Balkan?
Oh Mann!
Ja, oh ja, unbedingt. Ja, da wird es dann ja noch viel, viel schlimmer, wenn man dann jetzt so richtig schön über Chetniks und Ustascha. Ah, ja, das müssen wir noch machen.
Ja, weil wir so selten über Chetniks und Ustascha reden, meinst du?
Ja, das ist echt nicht unser Thema sonst.
Ja, aber nicht über die echten, ne? Also so richtig über Draže Mihailović reden ist schon cool.
Hey, war der nicht Times Man of the Year 43?
Ich glaube, der war das.
Hört ihr jetzt mal auf, ihr beiden. Ja, okay. Also Ralf bewirbt sich für die nächsten Folgen. Wir werden weitere Geschichtsfolgen machen, denn das hier hat unheimlichen Spaß gemacht. Ich sage als allererstes mal einen kleinen Applaus bitte für Ralf Grabuschnik, unseren Stargast in dieser Episode.
Ja, danke. Kann man den dann irgendwie mit Effekten oder so einfach reinbasteln? So wirklich schön.
Warte, ich schneide jetzt den Applaus von 1989 Amselfeld Milosevic-Rede rein. Das hast du jetzt davon und dementsprechend sage so. ich jetzt Lakonoc Ralf, Lakonoc Christo.
Lakonoc Daniel.
Lakonoc.
Na, habt ihr jetzt genug gehört zum Thema Geschichte auf dem Balkan? Wenn nicht, hier eine gute Nachricht. Dies war unser allererster Crossover-Podcast. Ralf hat es in der Sendung erzählt. Er macht einen eigenen Podcast, der heißt Déjà-vu-Geschichte. Ich persönlich höre ihn sehr gerne und kann ihn euch nur ans Herz legen. Und vielleicht ist das hier die Gelegenheit, damit mal anzufangen. Denn es gibt eine weitere Folge bei Déjà-vu-Geschichte. Da reden Christo, Ralf und ich nochmal über dasselbe Thema. Mit Augenzwinkern wie üblich und vielleicht dem einen oder anderen, was in dieser Sendung unerwähnt blieb. Also, hört einfach mal rein. Ihr findet ihn unter ralfkrapuschnik.com und natürlich mit sämtlichen gängigen Podcatchern. Neues vom Ballaballa Balkan meldet sich dann im Mai wieder. Unter anderem, ganz sicher, aus Österreich. Ihr wisst schon warum. Und bis dahin, bleibt uns gewogen. Wir hören voneinander. Ciao!